Es ist die Woche der Wahlkämpfe. In den USA gab es ja jetzt die erste Debatte zwischen Biden und Trump, die ja beide im November wieder als Präsidenten gewählt werden wollen. Und die Performance war so mittel, kann man glaube ich sagen, insgesamt.
In Frankreich wird schon dieses Wochenende gewählt. Da schauen wir uns mal an, wie diese Wahl überhaupt abläuft, weil das nämlich alles gar nicht so einfach ist und überhaupt ganz anders funktioniert als in Deutschland.
Und Großbritannien wählt am Donnerstag dann auch noch. Also ist wirklich volles Programm. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Berit Ström. Und wir sprechen außerdem noch über den großen Beef rund ums Bildungsministerium und die Frage, ob das Ministerium vielleicht Dozierende für ihre politische Haltung bestrafen wollte. Außerdem geht es um den plötzlichen Assange-Deal. Warum jetzt auf einmal und was bedeutet das überhaupt für die Pressefreiheit? Und wir schauen ganz kurz auf das fast wertvollste Unternehmen der Welt, Nvidia, und lassen uns erklären, warum das gerade so gehypt wird.
Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten. Und Platz 1 geht, wenig überraschend, an die EM. Deutschland hat ja am Sonntag gegen die Schweiz gespielt, unentschieden gespielt. Und Füllkrug hat dieses 1:1 dann ganz am Ende noch getroffen und damit den Gruppensieg für Deutschland gesichert. Und genau dieser Text, Füllkrug rettet Deutschland spät den Gruppensieg, ist auf der 1 bei den Tagesschau-Posts.
Auf der 2 ist eine traurige Nachricht. Vor 2 Monaten wurde ja der 6-jährige Arian aus dem niedersächsischen Bremervörde vermisst. Darüber hatten wir hier auch gesprochen. Das war nämlich damals auch auf Platz 1 in den Tagesschau-Posts. Und der Junge, der hat Autismus und ist deshalb auch einfach nicht so kommunikativ. Deswegen war die Suche so schwer. Man ging davon aus, dass er alleine das Haus von seinen Eltern verlassen hat. Und es gab dann eben eine riesig angelegte Suchaktion mit Ballons, Feuerwerk und seinen Lieblingssüßigkeiten, um irgendwie seine Aufmerksamkeit zu erregen. Das hat aber leider alles nichts gebracht. Am Montag wurde eine Kinderleiche auf einer Wiese in Niedersachsen gefunden. Und am Donnerstag hat die Polizei dann bekannt gegeben, dass es sich dabei um Arian handelt. Laut Polizei gibt es keine Hinweise darauf, dass Arian Opfer von einem Verbrechen wurde. Die Todesursache wurde aber nicht genannt. In den Kommentaren ist mega viel Anteilnahme, aber auch mega viele Leute, die jetzt sagen, wie konnte der nicht gefunden werden, weil er so in der Nähe vom Haus seiner Eltern gefunden wurde jetzt im Endeffekt. Und ich finde es einfach nur krass unangebracht, in solchen Momenten darüber zu diskutieren.
Voll. Rest in peace. Auf Platz 3 geht es um Massentourismus in Barcelona. Die Stadt will nämlich bis 2029 alle Ferienwohnungen abschaffen. Das hat der Bürgermeister von Barcelona letzten Freitag angekündigt. Und der Grund ist natürlich, dass Barcelona eines der Probleme hat, das große Städte in Deutschland auch kennen. Die Mieten sind einfach viel zu hoch und es gibt zu wenig Wohnungen für die oft immense Nachfrage. In Barcelona ist es besonders krass. In den letzten 10 Jahren ist da die Durchschnittsmiete um 70% gestiegen. Und das heißt jetzt, wenn die Lizenzen für Ferien Wohnungen langsam entzogen werden, dann soll dadurch mehr Wohnraum eben entstehen. KritikerInnen warnen allerdings davor, dass es durch das Verbot mehr illegale Ferienwohnungen geben könnten, also dass Leute ihre private Wohnung als Ferienunterkünfte einfach vermieten und eben keine Lizenz einfach dafür haben. Aber das wird man sehen.
Wir reisen weiter nach Paris. Da gibt es nämlich gerade Probleme mit der Seine. In knapp einem Monat beginnen ja die Olympischen Spiele in Paris, aber die Seine, die ist immer noch zu dreckig zum Schwimmen. Und eigentlich sollen da drin die Triathlon, Paratriathlon und zum Teil auch die Schwimmwettkämpfe stattfinden. Die Stadt hat auch schon 1,4 Milliarden Euro investiert, um die Seine zu säubern. Aber die Wasserqualitätswerte sind immer noch nicht so gut, wie sie eigentlich sein sollten. Die Olympia-Veranstalter sind aber optimistisch, dass das bis zum Olympiastart noch wird. Das müssen die auch sein, weil ansonsten müssen nämlich die Wettbewerbe verschoben werden.
Das Ding ist, die letzten 100 Jahre war es sogar streng verboten, in der Seine zu schwimmen, weil der Fluss eben so dreckig war. Hauptproblem war da die Kanalisation und die PariserInnen waren übrigens ziemlich genervt, dass der Fluss jetzt extra nur für Olympia gereinigt wird. Deswegen gab es in den letzten Wochen auch den Hashtag Je chie dans la Seine. Da haben Leute ironisch dazu aufgerufen, am 23. Juni als Protest in den Fluss zu kacken. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo und Staatspräsident Emmanuel Macron hatten nämlich eigentlich angekündigt, noch vor der Eröffnung der Spiele selbst in der Seine baden gehen zu wollen, um ihm zu zeigen, wie sauber der ist. Und ja, in den Fluss gekackt hat jetzt wohl noch niemand, aber geschwommen ist eben auch noch keiner.
Auf Platz 5 ist eine Fashion-Slideshow. In Paris ging ja letzte Woche die Men's Fashion Week zu Ende. Und die Tagesschau hat auf Insta ein paar Bilder vom Laufsteg gepostet und darüber die Überschrift: So sieht die Mode für das kommende Jahr aus. Und ja, ich sag mal so, diese Mode, die da auf so einem Laufsteg präsentiert wird, ist jetzt nicht unbedingt alltagsnah. Da sieht man Leute mit klitzekleinen, bunten Clownshüten und Schuhen, die aussehen wie echte Pferdehufe.
Voll. Ich habe mich da immer gefragt, was soll das eigentlich so? Also niemand wird ja so wirklich in den Supermarkt gehen oder so. Und es ist aber natürlich nicht so, dass das als Alltagsmode gedacht ist, sondern sowas ist einfach ein Kunstprojekt letztlich. Also Kunst hat ja nun mal seine eigenen Regeln und im Zweifelsfall haben die Designer halt schon ihr Ziel erreicht, wenn es von News-Webseiten aufgegriffen wird und viel diskutiert wird und so. Ich finde, in den Kommentaren sind manche so richtig salty darüber, weil man das ja nicht anziehen würde und so. Aber ich finde es ehrlich gesagt, das sind ja einfach lustige Ideen, lustige Fotos und mehr soll das, glaube ich, auch einfach gar nicht sein.
Das war's mit den Tagesschau-Posts und wir schauen jetzt mal auf die anderen News. Es ist der Kampf des Jahres, der US-Präsidentschaftswahlkampf zwischen Biden und Trump. Und auch aus Deutschland gucken wir natürlich immer mal wieder rüber in die USA, weil es ja schon sehr heftige Auswirkungen auf uns in Europa und auf die ganze Welt haben könnte. Je nachdem, wer von den beiden dann ab 2025 US-Präsident wird.
Im November sind ja Wahlen und weil jetzt schon einigermaßen klar zu sein scheint, dass es wieder auf den Fight Biden gegen Trump hinausläuft, gab es jetzt das erste TV-Duell zwischen den beiden. Wir nehmen hier Freitagmittag auf, das Duell ist also noch gar nicht so lange her. Aber wie es aussieht, könnte dieses Duell dafür sorgen, dass bei den Demokraten jetzt die Debatte ausbrechen könnte, ob Biden vielleicht doch noch kurzfristig ausgetauscht werden könnte als Kandidat. In dem Duell hätte er nämlich eigentlich ja zeigen müssen, dass er mit seinen 81 Jahren immer noch fit genug ist, um weitere 4 Jahre Präsident zu sein. Und ich würde sagen, für einen 81-jährigen Mann finde ich ihn auch noch relativ fit. Aber er ist halt trotzdem einfach sehr alt und man merkt es schon sehr stark an, gerade in so einer Live-Situation, in so einer Live-Debatte. Er wirkt da einfach teilweise sehr zerstreut, verhaspelt sich ständig, ist bleich, guckt so ins Nichts und nuschelt sich durch seine Antworten. Und sowas wird von den Republikanern natürlich komplett ausgenutzt. Auf Social Media habe ich schon so viele Clips von irgendwelchen verrückten Momenten gesehen. So, das ist natürlich krass. Und Trump ist zwar selbst auch 78 Jahre alt, aber er macht gerade in diesem Duell da einen viel fitteren Eindruck, muss man sagen.
Inhaltlich ging es unter anderem um das Abtreibungsrecht. Das wurde ja auf Bundesebene der USA gekippt. Die Demokraten wollen es aber wieder erlauben und die meisten republikanischen Staaten verbieten Abtreibungen gerade. Dann ging es noch um den Gaza-Krieg und sehr viel um die Ukraine. Trump stellt es so dar, als wäre Biden schuld an dem Krieg und er, also Trump, würde ihn sofort wieder beenden können. Biden sagt, dass Trump einen Deal mit Russland machen wolle, bei dem die Ukraine viel Land verliert und was dann dazu führen würde, dass Russland als nächstes vielleicht ein NATO-Land angreift. Und am Ende sprechen die beiden noch darüber, wer besser im Golf ist. Und beide warnen, den jeweils anderen zu wählen, weil das einen dritten Weltkrieg auslösen könnte.
Diese Situation mit dem Golfen, das ist so eine weirde Situation, also von beiden cringe. Einfach.
And you know, we knock on wood, wherever we may have wood, that I'm in very good health. I just won 2 club championships, not even senior, 2 regular club championships. To do that, you have to be quite smart and you have to be able to hit the ball a long way. And I do it. He doesn't do it. He can't hit a ball 50 yards. He challenged me to a golf match. He can't hit a ball 50 yards.
Look, I'd be happy to have a driving contest with him. I got my handicap, which when I was vice president, down to a 6. And but by the way, I told you before, I'm happy to play golf if you carry your own bag. Think you can do it?
Ich meine, wir kennen die beiden ja mittlerweile. Trump hat natürlich auch wieder jede Menge populistischer Lügen verbreitet und so. Und wie gesagt, Biden wirkt halt einfach wahnsinnig unfit. Was ich auf diversen Social-Media-Plattformen am meisten gelesen habe, ist ehrlicherweise die Einschätzung, we are cooked. Also so das Gefühl von Amis, dass beide Kandidaten eine Katastrophe für ihr Land wären. So, also we are cooked ist ja so eine ganz bekannte Floskel aktuell. Auch der Spiegel schreibt zum Beispiel, dass Biden der Welt einen Gefallen tun würde, wenn er als Kandidat zurücktreten würde. Beobachter hatten das eigentlich bisher für nicht so realistisch gehalten, aber die Frage nach einem Austausch wird jetzt immer lauter. Noch ist Biden nämlich offiziell noch gar nicht von den Demokraten nominiert. Das soll eigentlich beim Parteitag im August passieren. Falls Biden bis dahin noch einen Rückzieher machen sollte, wäre vermutlich Vizepräsidentin Kamala Harris am Start, die aber auch selbst ziemlich unbeliebt ist. Und als Alternative gäbe es noch verschiedene GouverneurInnen, die aber zumindest so aus deutscher Sicht nicht so unfassbar bekannt sind. Also es gibt jetzt keinen Kandidaten, der sich so aufdrängen würde.
Ja, und also wenn das im August erst entschieden wird und im November sind schon die Wahlen, das bleibt auch einfach nicht mehr viel Zeit, um da dann noch Wahlkampf ordentlich zu machen.
Voll, aber kann natürlich auch ein Vorteil sein, weil gerade Trump ist ja besonders gut darin, einfach so einen Wahlkampf gegen eine Person zu machen. Das ist ja sein Hauptding, so dass er denen dann so irgendwelche Adjektive gibt und die ganze Zeit durchbeleidigt basically und auch bei Social Media halt so eine Anti-Kampagne fährt. Und es kann vielleicht ganz smart sein, wenn dann so aus dem Hut plötzlich irgendjemand Überraschendes rauskommt.
Das ist die Verwirrungstaktik.
Ja, genau. Und dann kann sich das Social Media Team gar nicht so schnell darauf einstellen. Und manchmal ist es ja auch so, dass gerade so frische, neue Kandidaten direkt so eine Hoffnung irgendwie auslösen, dass das irgendwie so die besseren KandidatInnen sind oder so.
Ja, aber Kamala Harris ist ja auch nicht frisch.
Vielleicht wird es ja noch Michelle Obama.
Das wäre cool.
Aber es ist auch sehr unwahrscheinlich. Darüber haben wir hier auch schon mal geredet.
Also es bleibt spannend und wir bleiben natürlich dran.
Der Journalist und Whistleblower Julian Assange ist frei und das nach 15 Jahren Haft, Exil und Gerichtsverfahren. Die News kam relativ überraschend am Dienstag. Auf einmal gab es dann eben Bilder von Assange, wie er in ein Flugzeug steigt und dann kam raus, das US-Justizministerium hat hinter verschlossenen Türen einen Deal mit Assange verhandelt. Und jetzt ist eben die Frage, warum auf einmal überhaupt? Warum so plötzlich?
Ja, bevor wir über diesen Deal sprechen, müssen wir nochmal ganz kurz zurückspulen. Wir können hier jetzt auf jeden Fall nicht den ganzen Fall ausrollen. Darüber gibt es eigene Podcast-Reihen und Doku-Reihen, aber ganz, ganz grob zusammengefasst. Die ganze Geschichte hat vor 15 Jahren angefangen. Da hat Assange als Gründer von der Enthüllungsplattform WikiLeaks Dokumente über die Kriege im Irak und in Afghanistan veröffentlicht. Die sollten belegen, dass das US-Militär unter anderem Gefangene gefoltert und ZivilistInnen getötet haben soll, also Kriegsverbrechen begangen hat. Für die USA war dieser Leak aber Hochverrat und Spionage. Sie werfen ihm vor, dass er die geheimen Dokumente gestohlen und mit der Veröffentlichung das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht hätte. Deswegen wollten die USA, dass Assange in die USA ausgeliefert wird, um ihn dann vor Gericht zu bringen. Da hätten ihm aber bis zu 175 Jahre Haft gedroht. Assange ist im Exil geblieben und hat jetzt die letzten 5 Jahre tatsächlich im Gefängnis gesessen, und zwar in einem Hochsicherheitsgefängnis in London, aber wegen einer anderen Geschichte. Aber ganz wichtig, für diesen Leak wurde er nie verurteilt. Währenddessen hat sein Team aber trotzdem immer weiter daran gearbeitet, dass er freigelassen wird und die Vorwürfe gegen ihn fallen gelassen werden.
Aber bei dieser ganzen Assange-Affäre geht es nicht nur um ein einzelnes Urteil, sondern eben um die große Frage, was investigativer Journalismus eigentlich darf und was nicht. Zumindest sagt er selber, dass er investigativer Journalist war an der Stelle. Das ist aber auch ein bisschen umstritten, glaube ich. Die USA finden auf jeden Fall, dass dieser Leak eben Verrat war. Sie werfen ihm nicht nur vor, geheime Dokumente veröffentlicht zu haben, sondern vor allem ihm auch, sie vom US-Militär geklaut zu haben. In ihrer Logik ist er also kein Journalist, der die Informationen gesammelt und veröffentlicht hat, sondern er war selbst daran beteiligt, die Dokumente zu beschaffen. Durch die Veröffentlichung hätte er die nationale Sicherheit in Gefahr gebracht, sagen die. Und um die zu verteidigen, sind die USA bereit, eben in die bürgerlichen Freiheitsrechte einzugreifen, zum Beispiel eben die Pressefreiheit. Assange und seine UnterstützerInnen haben dagegen aber eine ganz andere Auffassung. Die haben immer wieder gesagt, der Leak ist eben von der Presse und der Meinungsfreiheit gedeckt, also von den Grundsätzen der US-Verfassung. Und das ist ja die Idee von investigativem Journalismus, dass man eben Missstände aufdeckt. Und ja, Kriegsverbrechen sind ja ganz offensichtliche Missstände. Und dann überwiegt eben auch das öffentliche Interesse. Und deswegen ist es da dann auch erlaubt, sowas zu beschaffen. Das ist so die Auffassung von Assange. Und deswegen sehen Assanges UnterstützerInnen jetzt eben darin auch eine politische Verfolgung.
Ja, und jetzt ist Assange plötzlich einen Deal mit den USA eingegangen. Er bekennt sich zu einigen von den Spionagevorwürfen schuldig, andere wurden fallen gelassen und er wird zu einer 5-jährigen Haftstrafe verurteilt. Er muss aber nicht nochmal ins Gefängnis, weil seine Strafe einfach mit den letzten 5 Jahren in London verrechnet wurde. Damit der Deal auch offiziell ist, musste er sich vor einem US-Gericht schuldig bekennen und verständlicherweise wollte er dafür nicht nochmal extra in die USA einreisen. Deswegen konnte er das alles in einem US-Gericht auf einer amerikanischen Insel im Pazifik nördlich von Australien abwickeln. Das ist alles schon passiert und jetzt ist er auch schon wieder in Australien, seinem Heimatland.
Genau, was dieser Deal für die Pressefreiheit bedeutet, das haben wir mal bei Katharina Weiß von Reporter ohne Grenzen nachgefragt. Das ist ein Verband, der sich eben weltweit für die Pressefreiheit einsetzt.
Trotz der Erleichterung über die Entwicklungen im Fall Assange trüben die Zugeständnisse des Deals die Sicherheit von investigativen Journalistinnen und Whistleblowern. Bei seinem Gerichtstermin am Mittwoch bekannte er sich der Verschwörung zur unrechtmäßigen Beschaffung und Verbreitung von geheimen Unterlagen schuldig. Damit wird das gefährliche US-Spionagegesetz aus dem Jahr 1917 weiterhin über den Köpfen von Medienschaffenden schweben, die umstrittene Machenschaften von mächtigen Staaten offenlegen. Die Veröffentlichung von geheimem Material, das Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen dokumentiert, gehört jedoch seit jeher zu den Grundpfeilern des investigativen Journalismus. Auf der anderen Seite zeigt der Fall Assange auch, es hat sich gelohnt, im Namen der Pressefreiheit jahrelang für ihn zu kämpfen und über seinen Fall aufzuklären. Denn in vielen Ländern der Welt gibt es investigative Reporterinnen und Whistleblower, die das Gefängnis bis zu ihrem Lebensende nie wieder verlassen werden. Auch weil ihrem Schicksal weniger dauerhafte Aufmerksamkeit zuteil wird.
Das war Katharina Weiß von Reporter ohne Grenzen, also ein gemischtes Zeichen für die Pressefreiheit. Und das heißt, da bleibt die Frage, warum die USA ihren Kurs plötzlich geändert haben. Sie haben ja jahrelang alles versucht, um Julian Assange ausliefern zu lassen. Und zeitweise war sogar die Rede von 175 Jahren Haft, was immer so insane klingt bei diesen US-Strafen. Dagegen sieht jetzt dieser Deal natürlich super milde aus. Offizielle Gründe haben die USA dazu nicht genannt, aber der Druck auf die USA, die Anklage gegen Assange zurückzuziehen, ist eben in den letzten Jahren einfach richtig dolle angestiegen. Australien hat sich zum Beispiel in letzter Zeit stark dafür eingesetzt, dass er zurück in seine Heimat, also nach Australien darf. In den USA selbst gab es jetzt auch keinen großen Aufschrei deshalb. Sowohl im demokratischen als auch im republikanischen Lager waren viele okay mit diesem Deal. Und das Ganze hat sich auch schon länger abgezeichnet. US-Präsident Joe Biden hat vor ein paar Wochen nämlich auch schon mal angedeutet, dass er seine Freilassung in Erwägung ziehen würde. Es wird vermutet, dass die USA jetzt doch vermeiden wollte, dass Assange eben zu so einem Präzedenzfall wird. Hätte man die Strafverfolgung nämlich durchgezogen, dann hätte es sein können, dass mit ähnlichen Fällen auch so umgegangen wird. Und das hätte auch Trump für sich nutzen können, um gegen unliebsame JournalistInnen vorzugehen, falls er eben an die Macht kommt.
Es gibt gerade Beef ums Bildungsministerium. Das geht um die sogenannte Fördermittelaffäre und die Frage, ob und wie sich das Ministerium in die Meinungsfreiheit an den Unis eingemischt haben könnte. Aber erstmal ganz von vorne, das Ganze ist eine ziemlich lange und komplizierte Geschichte, die wir versuchen, euch hier jetzt ganz kurz zusammenzufassen. An verschiedenen Unis in Deutschland protestieren ja gerade pro-palästinensische AktivistInnen gegen das Vorgehen von Israel im Gazastreifen und haben da zum Beispiel Unigelände besetzt und Protestcamps auf dem Campus errichtet. Zum Beispiel wurde das auch an der Freien Universität in Berlin gemacht. Da hatte Anfang Mai die Gruppe Student Coalition Berlin zur FU-Besetzung aufgerufen und einen, Zitat, kompletten kulturellen und akademischen Boykott Israels gefordert. Die Unileitung, die hat dieses Protestcamp dann von der Polizei räumen lassen mit der Begründung, dass es der Hochschulleitung um die Sicherheit von den Studierenden und auch den MitarbeiterInnen gegangen sei, aber eben halt auch um die Störung vom Hochschulbetrieb. Und für diese Räumung gab es dann super viel Gegenwind. Unter anderem haben 143 Lehrende von der FU einen offenen Brief an die Hochschulleitung geschrieben und darin kritisiert, dass die Hochschule viel zu schnell die Polizei eingeschaltet habe, anstatt nach einer gewaltfreien Lösung zu suchen. Sie haben in dem Brief an die Meinungs- und die Versammlungsfreiheit appelliert und sich auch dafür ausgesprochen, dass nicht weiter polizeilich gegen die Proteste vorgegangen wird. So viel erstmal zu dem, was an der Uni selbst passiert ist.
Genau, und die Geschichte ging dann aber noch weiter. Nämlich erstmal hat die Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger den Brief öffentlich kritisiert. Ihre Linie sei klar pro Israel. Und das ist ja soweit noch okay. Danach wird es aber brisant. Das ARD-Magazin Panorama und die Initiative Frag den Staat haben nämlich eine Recherche veröffentlicht. Und zwar liegen den Mails vor, aus denen hervorgeht, dass jemand an einer hohen Stelle im Bildungsministerium eine Prüfung in Auftrag gegeben hat. Dabei soll geprüft werden, welche Dozierenden den offenen Brief unterschrieben haben, wer von ihnen aus dem Bildungsministerium Forschungsgelder erhält und vor allem, ob es rechtlich möglich sei, diese Forschungsgelder zu streichen. Diese Prüfung wurde dann zwar laut Bildungsministerium doch nicht durchgeführt, aber allein diese Erwägung ist für viele KritikerInnen ein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit. Weil damit ja eben Leute, also Professoren, die ihre Meinung schreiben, unter Druck gesetzt werden, indem ihnen vielleicht das Fördergeld gestrichen wird. So, da werden halt zwei Sachen verknüpft, die nicht zusammengehören. Und es gibt halt in Deutschland eine Forschungs- und Bildungsfreiheit und Meinungsfreiheit. Und dass da dann so eine Ministerin oder so ein Ministerium kommt und überlegt, wir streichen mal die Fördergelder, das wäre schon ein richtig krasser Move.
Ja, und die große Frage ist jetzt, wusste die Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger davon? Sie selbst sagt, sie habe den Prüfauftrag nicht veranlasst und auch nicht gewollt und auch erst später davon erfahren. Und laut ihr sei jemand anders dafür verantwortlich, und zwar Sabine Döring, die Staatssekretärin im Ministerium. Und die wurde tatsächlich jetzt auch schon in den vorzeitigen Ruhestand versetzt deswegen. Alles ein ganz schön großes Chaos, dass wir uns jetzt einfach noch mal kurz von Sarah Beham aus dem ARD-Hauptstadtstudio einordnen lassen. Hi.
Hi aus Berlin.
Am Mittwoch hat sich ja jetzt Dirk Watzinger dann nochmal den Fragen von den Bundestagsabgeordneten gestellt. Wie wird denn jetzt so insgesamt diese ganze Fördermittelaffäre danach jetzt bewertet?
Ja, um das vielleicht in einem ersten Schritt mal in einem größeren Kontext einzuordnen, ist ja schon bemerkenswert, dass eine Fördergeldaffäre, bei der sich ja im Kern alles um Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit dreht, ausgerechnet sich in einem Ministerium abspielt, mit einer Ministerin namens Stark-Watzinger, die ausgerechnet dieses Jahr das Wissenschaftsjahr Freiheit ausgerufen hat. Vielleicht das mal als Vorbemerkung. Aber zur Bewertung der Fördergeldaffäre kurz: viele offene Fragen, wenig Antworten, weiterhin Misstrauen. Beim Ausschuss, da war schon bemerkenswert, dass es sehr, sehr viele kritische Nachfragen nicht nur aus der Opposition gab, nein, sondern eben auch aus den eigenen Ampelreihen, zum Beispiel von der SPD. Die wollte wissen, was gedenkt die Ministerin denn jetzt zu tun, um das verloren gegangene Vertrauen in die Wissenschaft wiederherzustellen. Also sehr, sehr viel Gesprächsbedarf von allen Seiten. Mein Fazit nach der Befragung: die Ministerin Bettina Stark-Watzinger ist da als Ministerin aufgetreten, die zwar nicht schweigt, aber auch nicht wirklich was sagt.
Sie hat ja jetzt dann auch die Staatssekretärin im Ministerium Sabine Döring entlassen, mehr oder weniger, beziehungsweise in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Ist es denn jetzt so eindeutig, dass wirklich diese Person dafür verantwortlich war?
Also das wollten die Abgeordneten ja auch wissen. War es wirklich Sabine Döring? War sie es allein? Oder gab es da vielleicht doch noch mehrere Beteiligte im Ministerium? Und hat es letztlich die Ministerin vielleicht doch auch früher gewusst, als sie zugibt? Also das war Thema, da bleibt aber die Ministerin Stark-Watzinger dabei. Den förderrechtlichen Prüfauftrag, den hat Sabine Döring zu verantworten, musste dafür gehen. Da hat die Ministerin aber gesagt, da hat es sich um ein Missverständnis gehandelt von Sabine Döring bei dem Prüfauftrag. Nichtsdestotrotz, eine weitere Zusammenarbeit mit ihr sei wegen des ja doch entstandenen Vertrauensverlusts jetzt nicht mehr möglich. Und deswegen musste sie auch gehen, also in den vorzeitigen Ruhestand. Die Ministerin betont aber, sie habe von dem Prüfauftrag erst sehr, sehr spät erfahren. Sie hat ihn nicht beauftragt und nicht gewollt. Auch da bleibt sie dabei.
Und ein Rücktritt kommt für sie auch bisher nicht in Frage, oder?
Nee, den hat sie diese Woche auch nochmal sozusagen vom Tisch geräumt. Da kamen auch viele Nachfragen, zum Beispiel vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Da hat es geheißen, was muss denn noch alles passieren, damit sie zurücktreten? Da sagt Stark-Watzinger aber, nee, dazu sieht sie keine Veranlassung. Sie tritt da deswegen nicht zurück.
Ja, du hast es jetzt gerade schon angedeutet. Man hat ja in der letzten Zeit eher negative Schlagzeilen aus dem Bildungsministerium gelesen. Also zum Beispiel auch zu dem Bildungsgipfel letztes Jahr von Stark-Watzinger sind richtig viele Leute nicht gekommen. BAföG wurde zwar jetzt doch noch am Ende erhöht, aber ist auch laut vieler Leute immer noch viel zu wenig. Was ist denn da so los im Bildungsministerium?
Ja, schwierig. Also egal, wer Bundesbildungsministerin ist, die haben immer ein grundsätzliches Problem. Bildung ist Ländersache. Das heißt, der Bund fungiert in diesem Föderalismus da meist nur als Geldgeber. Daher, Bettina Stark-Watzinger ist anfangs ja schon mit viel Energie in ihr Amt, wollte, du hast es angesprochen, die wollte den Bildungsgipfel, zu dem kaum jemand kam. Warum? Weil die Länder auch gemeint haben, nicht ihre Aufgabe. Und obwohl alle wissen, dass es unfassbar viele Baustellen in diesem Bildungssystem gibt, ich erinnere da nur mal an den PISA-Schock auch vergangenes Jahr. Ich denke an marode Schulen, den Lehrermangel und vieles mehr. Nichtsdestotrotz, es ist immer ein Hin- und Herschieben von Aufgaben, aber auch von Schuldzuweisungen zwischen Bund und Ländern. Und deswegen knallt's da dazwischen eben auch manchmal. Und da ist die Ministerin, vielleicht nochmal zur Einordnung von der FDP, ganz klar, da sagt sie, Geld allein werde all diese Probleme nicht lösen. Deswegen hat's beim sogenannten Start-Chancen-Programm zwischen Bund und Ländern auch lange gedauert. Aber das Programm ist jetzt durch. Ganz kurz zum Hintergrund. Da soll es für den Anfang für 4.000 sogenannte Brennpunktschulen in Deutschland über 10 Jahre hinweg 20 Milliarden Euro von Bund und Ländern gemeinsam geben. Neu dabei ist, das Geld wird jetzt nicht mehr wie üblich nach dem Prinzip Gießkanne ausgeschüttet und verteilt, sondern wirklich da eingesetzt, wo es am dringendsten gebraucht wird. Und da verfolgt die Ministerin schon das Ziel, Bildung darf nicht von der sozialen Herkunft abhängen bzw. daran scheitern. Ob es allein mit dem Programm getan ist? Nee, bestimmt nicht. Aber es ist ein erster Schritt. Andere Baustelle, du hast es auch angesprochen, BAföG. Da ist anfangs eine große Reform versprochen worden, steht so auch im Koalitionsvertrag der Ampel. Und auch da verfolgt die Ministerin eigentlich den Ansatz, Bildung darf nicht vom Geldbeutel abhängen. Dem ist sie treu geblieben. Daher gibt's in dieser Reform eine sogenannte Studienstarthilfe. Und zwar 1.000 Euro für ärmere Studienanfänger. Alles gut soweit. Das sind die meisten auch mitgegangen, haben gesagt, ja, guter Ansatz. Aber Knackpunkt, eine generelle Erhöhung der Bedarfssätze des BAföG für alle Bezieher, die hat die Ministerin eben nicht geplant. Und da ist der Druck tatsächlich auch aus den eigenen Reihen, aus den eigenen Ampelreihen sehr groß geworden, so dass sie letztlich fast, ja, man muss überspitzt sagen, eingeknickt ist, beziehungsweise die Ampelfraktionen das durchgebracht haben. Also doch eine zumindest leichte Erhöhung der Bedarfssätze. Von vielen Kritikern heißt es da aber, also das alles, das ist keine große Reform. Ich könnte in diesem Zusammenhang noch ganz viele andere Baustellen und Beispiele aufzählen. Letztlich geht es im Kern in der Hauptkritik drum, der Bund will mehr Mitspracherecht, beziehungsweise die aktuelle Bildungsministerin Stark-Watzinger. Und das wiederum passt den Bundesländern ganz und gar nicht, die ja für die Bildung zuständig sind. Worauf die Länder jetzt aber auch ganz konkret drängen, und da wären wir wieder bei der Fördergeldaffäre, eine Nachbesetzung der entlassenen Staatssekretärin Sabine Döring. Denn die galt in diesen ganzen Verhandlungen jetzt beim Digitalpakt als zentrale Verhandlungspartnerin mit den Ländern. Mhm. Und da ist die Forderung ganz klar, schnell nachbesetzen, damit man bei diesem Projekt weiterkommt und endlich zu einer Lösung kommt.
Danke dir für die Einschätzung. Sarah Beham aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Sehr gern.
Wir schauen auf die Börsen. Da hat nämlich ein Unternehmen in den letzten Monaten einen absoluten Höhenflug und ist im Marktwert an Apple, Microsoft und Google vorbeigezogen, beziehungsweise an Alphabet, und war zwischendurch das wertvollste Unternehmen der Welt. Es geht um den US-Chip-Hersteller Nvidia, der eben rund 3 Millionen Euro zwischendurch wert war. Das ist ungefähr doppelt so viel wie alle DAX-Unternehmen in Deutschland zusammen. Dieser erste Platz ist ziemlich hart umkämpft und wechselt auch immer mal wieder. Inzwischen ist Nvidia zum Beispiel wieder auf Platz 3 zurückgegangen, kurz hinter Microsoft und Apple. Aber sie sind eben ganz oben mit dabei. Und trotzdem glaube ich, bei Leuten, die sich jetzt nicht übelst mit der Börse auseinandersetzen oder mit Technik und Chips und so, sind sie wahrscheinlich eher unbekannt.
Deswegen nochmal ganz kurz dazu, was das eigentlich überhaupt ist. Also Nvidia hat ursprünglich mal in den 90ern als Hersteller für Grafikkarten angefangen. Das waren so die Anfänge von dem, was man heute als Mikrochips kennt. Und diese Grafikkarten, die sind ja darauf angelegt, ganz viele Rechnungen auf einmal durchführen zu können, damit zum Beispiel Game-Animationen in 3D angezeigt werden können. Und deshalb sind diese Chips aber auch mega praktisch für künstliche Intelligenzanwendungen, weil da muss ja auch voll viel gerechnet werden. Also da müssen anhand von wenigen Stichworten zum Beispiel Texte, Bilder oder sogar Videos hergestellt werden. Und es braucht eben auch sehr, sehr viel Rechenleistung. Und da ist Nvidia mit eingestiegen und inzwischen auch echt wichtig für den KI-Markt. Das Unternehmen baut hauptsächlich so KI-Rechenzentren. Das sind dann quasi mehrere Chips zusammengesteckt, die dann besonders viel Rechenleistung haben. Und darauf können dann so Anwendungen wie zum Beispiel ChatGPT laufen. Das war jetzt die Laienerklärung, die auch ich verstanden habe.
Und ja, wir wollten dann aber nochmal tiefer gehen und klären, warum Nvidia ausgerechnet jetzt so abgeht und wie das eben weitergehen könnte. Da haben wir mal bei Jakob Schreiber von unserem Finanzformat Was kostet die Welt nachgefragt.
Ja, die Nvidia-Story ist allein deshalb schon ziemlich krass, weil das Unternehmen mittlerweile mehr wert ist als Apple und das, obwohl Apple das deutlich größere Unternehmen ist. Also die haben momentan noch viel mehr Mitarbeiter und auch höhere Einnahmen als Nvidia. Und ja, das liegt eigentlich vor allem daran, dass der Börsenwert nicht unbedingt die Gegenwart, sondern vor allem die Zukunft von einem Unternehmen abbildet. Also was Investoren von einem Unternehmen in Zukunft noch erwarten. Und klar, Nvidia ist momentan schon ziemlich erfolgreich, also die verdienen richtig viel Geld. Viele glauben aber, dass Nvidia in Zukunft noch mehr Geld verdienen wird, also dass unser Unternehmen noch größer wird. Und das liegt vor allem am Produkt, den Mikrochips. Die braucht es nämlich für alle möglichen Anwendungen, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Und Nvidia ist einfach richtig stark. Also 80% aller weltweit eingesetzten Mikrochips, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, kommen von Nvidia. Und das habt ihr safe mitbekommen. KI hat gerade einen richtig dicken Hype. Und ja, das sieht auch nicht danach aus, als ob das in Zukunft nochmal abflacht. Und viele wollen von diesem Hype jetzt auch ein Stück abhaben. Und deswegen investieren sehr viele Leute in Nvidia-Aktien, was den Börsenwert von Nvidia hochtreibt.
Das war Jakob Schreiber von Was kostet die Welt? Ein Format, das wir euch sowieso sehr ans Herz legen können. Und die haben übrigens auch ein Video über Nvidia gemacht. Das verlinken wir euch noch in den Shownotes, wenn euch das Thema noch ausführlicher interessiert.
Wir sprechen mal wieder über die Cannabis-Legalisierung.
Hey.
Eigentlich ist es ja die ganze Zeit, ab 1. Juli dürfen die Social Clubs Cannabis anbauen und dann legal an Vereinsmitglieder abgeben. Also ab Montag, aber da müssen wir euch leider enttäuschen, es ist mal wieder alles nicht so einfach.
Es sieht nämlich so aus, diese Social Clubs, die gibt's ja schon und ab 1. Juli dürfen die dann eben sogenannte Anbauvereinigungen gründen und die müssen dann Anträge stellen, um die Lizenz zu bekommen, um eben legal Gras anbauen zu dürfen. Bis die genehmigt werden, kann es aber noch mal bis zu 3 Monate dauern. Also wahrscheinlich können diese Clubs erst im Oktober damit anfangen, wirklich Gras anzubauen. Und dann brauchen diese Pflanzen ja auch noch ein bisschen Zeit zum Wachsen. Also richtig, also dass diese Social Clubs dann wirklich Cannabis abgeben können, das wird wohl noch ein bisschen dauern und wird auch erst Anfang 2025 ungefähr losgehen.
Ja, und so den Antrag stellen kann man auch nur, wenn man weiß, welche Behörde dafür zuständig ist. Der Verband Cannabis-Anbauvereinigungen Deutschland, also CAD, hat gegenüber dem ZDF aber kritisiert, dass diese Social Clubs kurz vor Start immer noch kaum Infos dazu haben. Also sei in vielen Fällen total unklar, welche Behörde überhaupt für diese Lizenzen zuständig ist. Und außerdem gibt es auch noch keine klaren Regelungen für die Lizenzen. Also die Clubs, die wissen auch einfach gar nicht, welche Bedingungen sie eigentlich erfüllen müssen. Und dann gibt es auch nochmal Unterschiede von Bundesland zu Bundesland. Also das alles bedeutet einfach extrem viel Planungsunsicherheit für die Vereine. Und deswegen, die Social Clubs gibt es zwar schon, aber die trauen sich halt jetzt zum Teil auch noch gar nicht, Anbauflächen zu mieten oder irgendwas vorzubereiten, weil sie einfach noch gar nicht wissen, welche Bedingungen sie erfüllen müssen.
Legalisierung in Deutschland bedeutet einfach, es kommt noch mehr Bürokratie auf alle zu. Toll. Ja. Deswegen ist es aber auch jetzt insgesamt noch super schwierig zu sagen, wie das genau alles ablaufen soll und wird für die VerbraucherInnen. Was man aber schon weiß, sind die Auflagen von der Bundesregierung. Die Social Clubs dürfen nämlich kein Cannabis in privaten Wohnungen oder Häusern anbauen. Außerdem müssen die Cannabisplantagen mindestens 200 Meter entfernt von Schulen, Jugendeinrichtungen und Spielplätzen sein. Es dürfen maximal 500 Mitglieder in einem Social Club sein und das Gras darf nur in einer begrenzten Menge an die Mitglieder ausgegeben werden. Und es darf auch nicht verkauft werden, es darf kein Geld dabei fließen. Außerdem darf in den Social Clubs nicht konsumiert werden. Es kann aber eben sein, dass da noch mehr Regelungen dazukommen. Das ist alles noch unklar.
Ja, wenn es irgendwann klar ist, sprechen wir hier nochmal drüber.
Yes. Wir schauen einmal kurz nach Frankreich. Am Sonntag finden da ja die Wahlen statt. Präsident Macron hat die Nationalversammlung ja spontan aufgelöst und Neuwahlen ausgerufen. Das Ergebnis wird auf jeden Fall eben einen großen Einfluss auf die Politik auch in Europa haben. Und ich finde es halt auch einfach einen wilden Move, den, glaube ich, keiner so richtig ganz verstanden hat. Deswegen schauen wir uns das jetzt nochmal kurz an und vor allem mit der Frage, wie läuft es eigentlich ab? Das Wahlsystem in Frankreich ist nämlich ja schon ziemlich anders als das hier in Deutschland.
Als allererstes aber nochmal, Emmanuel Macron bleibt Präsident bis zu den nächsten regulären Präsidentschaftswahlen. Es wird nur die Nationalversammlung neu gewählt. Größter Unterschied zu Deutschland ist, dass bei uns wird das Parlament in einer Verhältniswahl gewählt. Also wenn man zum Beispiel 25% der Stimmen hat, hat man auch ungefähr 25% der Sitze im Bundestag als Partei. In Frankreich ist es aber nicht so. Für die französische Nationalversammlung gilt ein besonderes Prinzip der Mehrheitswahl. Die Nationalversammlung, die besteht aus 577 Abgeordneten, weil es in Frankreich auch 577 Wahlkreise gibt. Und aus jedem Wahlkreis wird eine Person in die Nationalversammlung geschickt. Und zwar nicht einfach die, die am Sonntag die meisten Stimmen kriegt. Das wäre dann das einfache Mehrheitswahlrecht. Das gibt es zum Beispiel bei der Wahl in Großbritannien. Da wird ja auch am Donnerstag gewählt. In Frankreich ist es so, da gibt es zwei Wahlgänge.
Genau. Und im ersten Wahlgang, also jetzt am Sonntag, da können Kandidaten schon theoretisch auch direkt gewählt werden. Sie müssen dafür aber mehr als 50% der Stimmen kriegen und mindestens von einem Viertel der wahlberechtigten Personen gewählt werden. Also bei einer sehr niedrigen Wahlbeteiligung, dann reichen auch 50% der Stimmen nicht. Das heißt, sie brauchen auf jeden Fall schon eine ziemlich große Mehrheit. Und das kommt bei diesem ersten Wahlgang eben nur relativ selten zustande. Wenn im ersten Wahlgang niemand diese Mehrheit bekommt, dann findet eben noch ein zweiter Wahlgang statt mit einer Stichwahl.
Ja, und beim zweiten Wahlgang, da treten dann nochmal alle Kandidierenden aus einem Wahlkreis gegeneinander an, die die Stimmen von mindestens 12,5% der Wahlberechtigten aus dem Kreis bekommen haben. Meistens sind es so zwei, das können aber auch mal bis zu drei oder vier Personen in einem Kreis sein. Der oder die mit den meisten Stimmen zieht dann nach Paris in die Nationalversammlung. Und je mehr Wahlkreise eine Partei gewinnt, umso mehr Abgeordnete kann sie dann im Endeffekt natürlich auch in die Nationalversammlung schicken. Das Ding ist nur, der zweite Wahlgang kann zum Teil komplett anders ausgehen als der erste.
Genau, dieses Prinzip kennen wir ja in Deutschland aus den Bürgermeister- und Landratswahlen. Da gibt es ja auch oft dann eine Stichwahl, wenn eben jemand nicht 50% der Stimmen gekriegt hat. Und in Ostdeutschland läuft es ja zum Beispiel gerade relativ oft auf diesen Fight zwischen einem AfD-Kandidaten und einem anderen Kandidaten raus. Und dann wählen halt viele in diesem zweiten Wahlgang eher auch, um die AfD zu verhindern. Und dann nimmt man dann vielleicht auch eine Partei in Kauf, die man sonst vielleicht nicht direkt gewählt hätte. Das heißt, dieser zweite Wahlgang, der hat wirklich nochmal einfach ganz andere Regeln letztlich und es werden auch andere Entscheidungen getroffen. Und dieser zweite Wahlgang ist in Frankreich dann eben eine Woche später, jetzt in einer guten Woche. Das heißt, wir können am Sonntagabend jetzt erstmal noch gar nicht so genau sagen, wie das Parlament eben zusammengesetzt sein wird. Und es wird eher spannend zu sehen, wer sich alles qualifiziert für diese Stichwahl. Es scheint nämlich so, dass es in vielen Kreisen auf ein Dreierduell hinauslaufen würde zwischen der Macron-Partei, dem rechten Rassemblement National und einem linken Bündnis, das sich erst vor wenigen Wochen aus mehreren Parteien zusammengeschlossen hat.
Nach der Wahl ernennt dann der Präsident, also Emmanuel Macron, den Premierminister oder die Premierministerin. Und theoretisch ist er da in seiner Wahl ganz frei. Also es muss gar nicht unbedingt an eine Person gehen aus der Partei, die jetzt die meisten Stimmen gewählt hat. Praktisch ist es aber trotzdem naheliegend und auch in der letzten Zeit sehr etabliert, dass er eben eine Person wählt, deren Partei auch die Mehrheit in der Nationalversammlung hat. Bei den letzten Wahlen war das ja jemand aus Macrons eigener Partei. Diesmal sieht es aber eben dann so aus, als würde seine eigene Partei, die Renaissance, keine Mehrheit bekommen. Dann müsste Macron mit einer Person zusammen regieren, die vielleicht ganz andere Projekte hat oder nach ganz anderen Prinzipien handelt. Und das nennt man dann eine Kohabitation oder Kohabitation. Und die erschwert die Zusammenarbeit natürlich erheblich und die schwächt auch meistens die Macht vom Präsidenten.
Genau, wenn so eine Kohabitation nicht gelingt, dann wäre die Nationalversammlung blockiert. Das gab es halt noch nie. Das Ganze wird also auf jeden Fall ein richtig großer Stresstest für die französische Demokratie und das komplizierte Wahlsystem macht auch Prognosen insgesamt gerade super schwierig. Le Pens Rassemblement National steht in den Umfragen zwar vorne mit rund 30%, aber wie gesagt, das heißt in diesem Wahlsystem nicht unbedingt, dass sie dann am Ende auch die meisten Stimmen kriegt. Aber ja, das werden wir alles in anderthalb Wochen wissen.
Wir drehen noch mal eine kleine Runde Kurz-Kurz-News. Ein Vater-Sohn-Duo soll versucht haben, die Familie von Ex-Rennfahrer Michael Schumacher zu erpressen. Die beiden hatten behauptet, Dateien zu besitzen, die die Familie nicht öffentlich haben will. Und damit sie die Dateien nicht im Darknet veröffentlichen, haben sie mehrere Millionen Euro von den Schumachers gefordert. Das Ganze war wohl aber nicht so gut durchdacht, sodass die mutmaßlichen Täter ziemlich schnell festgenommen wurden. Aber was ich total krass finde, dass die Familie Schumacher schon mal erpresst wurde, und zwar im Jahr 2017. Also Michael Schumacher, der ist ja ein ehemaliger Formel-1-Rennfahrer gewesen und der hat sich bei einem Skiunfall 2013 richtig schwer verletzt und ist seitdem nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten. Und die Familie, die bemüht sich eben sehr stark um die Privatsphäre und dass Leute genau darauf aufspringen und immer wieder versuchen, da Geld rauszupressen, das finde ich einfach richtig krass.
Am Mittwoch ging kurz eine Meldung rum, nämlich dass die Deutsche Bahn Fernzugstrecken streichen wolle, vor allem in Ostdeutschland. Und die Begründung ist, dass die Nutzung von den Bahnstrecken zu teuer geworden sei. Diese Nachricht, die kam vom Spiegel, der sich auf ein vertrauliches Schreiben zwischen der Deutschen Bahn und der Bundesnetzagentur bezieht. Das war ein kurzer Aufreger, weil das natürlich weniger Mobilität für den eh schon strukturschwächeren Osten bedeutet hätte. Aber die Deutsche Bahn hat diese Meldung jetzt schon dementiert. Es seien keine Streichungen geplant. Richtig sei aber, dass die Trassenpreise teurer werden. Diese Trassenpreise, das ist quasi so eine Art Maut für die Schienen, um die Strecken instand zu halten. Und die steigt insgesamt um fast 18%. Das könnte sich eben auf die Fahrpreise auswirken. Also es ist eine gute, aber auch eine schlechte Nachricht.
In Amsterdam hat ein obdachloser Mann einen Geldbeutel mit 2000 Euro in bar gefunden und der Polizei abgegeben. Von der Polizei hat er als Dankeschön erstmal einen Gutschein über 50 Euro und die Auszeichnung der silberne Daumen bekommen. Cool. Entschuldigung, ich will mich gar nicht drüber lustig machen. Der wird wohl verliehen für besonders vorbildliches Verhalten. Aber es wird noch besser, weil ganz viele seine Ehrlichkeit so krass gefeiert haben, dass ein Spendenaufruf für ihn gestartet wurde. In nur einem Tag kamen über 34.000 Euro zusammen. Und er sagt jetzt, das würde natürlich sein Leben komplett auf den Kopf stellen. Und nach fast 2 Jahren auf der Straße könnte er sich jetzt endlich wieder eine Wohnung mieten. Und wenn der Besitzer von dem Portemonnaie mit dem Geld sich innerhalb von einem Jahr nicht meldet, kann er dann sogar auch die 2.000 Euro noch behalten.
Nice.
Gutes Karma.
Und damit gucken wir noch kurz, was alles so in der nächsten Woche auf uns wartet. Und es ist immer noch EM. Deutschland ist immer noch dabei. Das heißt, es gibt wieder ein Spiel. Und zwar ist die Gruppenphase ja vorbei. Das heißt, wir treten am Samstag in die K.O.-Phase ein. Deutschland spielt am Samstagabend im Achtelfinale gegen Dänemark. Und ich habe es letzte Woche schon gesagt,
ja, du hast
es wäre so viel schlauer gewesen, wenn Deutschland Platz 2 in der Gruppe gewesen wäre. Ja. Weil Dänemark kann man, glaube ich, easy besiegen, aber danach kommt halt Spanien vermutlich und danach vermutlich Frankreich. Das heißt, wir haben so die härtesten Gegner und in der anderen Tabellenhälfte, in die wir reingekommen wären, wenn wir Gruppenzweiter gewesen wären, wäre alles viel entspannter gewesen. Das ist zumindest meine These. Und ich habe es jetzt auch ein paar Mal noch woanders gehört. Das heißt, es war kein so schlechter Call letzte Woche. Aber jetzt ist es so, wir müssen halt, wenn man Europameister werden will, muss man eh alle besiegen können. Deswegen wird es spannend. Und ja, falls es eben klappt am Samstag gegen Dänemark, dann wird das Spiel im Viertelfinale nächsten Freitag passieren und wie gesagt vermutlich gegen Spanien.
Nicht nur in Frankreich, sondern auch im Vereinigten Königreich wird am Donnerstag gewählt. Der Wahlausgang scheint dabei auch schon ziemlich klar zu sein. Nach 14 Jahren werden wohl die konservativen Tories die Macht verlieren, weil in Umfragen führen gerade mit großem Vorsprung die sozialdemokratische Labour Party. Premierminister würde dann Keir Starmer werden, der ist der bisherige Parteichef von der Labour Party. Traditionell wechseln sich da die Konservativen und die Sozialdemokraten meistens ab und viele Britinnen waren zuletzt einfach super unzufrieden mit der konservativen Regierung, vor allem auch wegen dem Brexit.
Dazu kann ich übrigens die Sendung Last Week Tonight von John Oliver empfehlen, wenn ihr euch englische Late-Night-Shows angucken möchtet. Das war's dann mit den Themen für diese Woche.
Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Danke auch an alle, die zugehört haben.
Mein Name ist Leo.
Ich bin Berit.
Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das Infotier diese Woche ist der Biber. Ciao.
Tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Epizentrum. Stories mit Epilepsie.
Du hattest eben einen Anfall auf der Autobahn.
Und deswegen hast du jetzt einen Penis auf dem Arm.
Bitte keinen Stock zwischen die Zähne stecken, wenn ihr eure Finger behalten wollt.
Hi, ich bin Sophia, bin 27 Jahre alt und seit 7 Jahren Epileptikerin. Das heißt, ich kenne den Alltag mit und ohne Anfälle und kann einen Einblick in diese Krankheit verschaffen. Denn nicht jeder Epileptiker fällt krampfend auf den Boden. Wie sehen meine Anfälle aus? Schränkt Epilepsie mein normales Leben ein? Und wie skurril können Situationen im Alltag eigentlich werden? Das erzähle ich euch alle 2 Wochen im Epizentrum.